Guten Abend, wir stehen in 1. Johannes 3. Wir lesen ab Vers 13 bis und mit 18. Dieser Abschnitt geht nach dem Ordnungsprinzip im 1. Johannesbrief parallel mit dem 4. Buch Mose. Darf ich bitten, Sven?
Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.
Vielen Dank. Im 4. Buch Mose, um welches Thema geht es dort? Ganz grob gesagt. Oder ich frage mal anders. Wie heißt das 4. Buch Mose in der hebräischen Bibel? Wenn wir aufschlagen, es ist ja so, dass die 5 Bücher Mose benannt werden immer nach einem Wort im ersten Vers des jeweiligen Buches. Und wenn wir lesen, 4. Mose 1,1, darf ich bitten?
Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Zusammenkunft am 1. des 2. Monats im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten und sprach.
Danke. Das Wort hier übersetzt mit 3 Wörtern in der Wüste. Im Hebräischen Bemidbar ist ein Wort. Das wurde genommen als Titel. Und zwar geht es im 4. Buch Mose eben um die Wüstenwanderung. Die Wüstenwanderung wird da ganz ausführlich beschrieben. Es geht also darum, dass Israel ursprünglich in Ägypten war, unter der Herrschaft des Pharao, grausam gequält. Und da wurde das Volk befreit, erlöst. Und erlöst von Ägypten wurde es in die Wüste geführt. Und das geschieht ja eigentlich, wenn ein Mensch errettet wird. Dann wird diese Welt, in der wir leben, für ihn plötzlich eine Wüste, wo er nicht mehr zu Hause ist. Der Apostel Paulus sagt ja in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Also der Gläubige ist hier nicht mehr zu Hause. Und das kommt eben im 4. Buch Mose zum Ausdruck. Das Volk muss hier jahrzehntelang durch dieses unwirtliche Land reisen, hat aber ein wunderbares Ziel vor sich, das verheißene Land. Aber eben, wir haben hier gerade gelesen, im 2. Jahr nach dem Auszug aus dem Land Ägypten, das war einmal die Zeit, als Israel unter dem Pharao beherrscht, gelitten hat, ist ein Bild davon, wie wir vor der Bekehrung unter der Herrschaft von Satan gestanden sind. Und eben durch das Blut des Lammes erlöst wurden, genauso wie Israel durch das Blut des Lammes befreit wurde aus Ägypten, 2. Mose 12, und jetzt eben in der Wüste. Und da geht es um den praktischen Wandel in dieser unwirtlichen Welt. Und hier in 1. Johannes 3, Vers 13 wird die Aufforderung gegeben, dass wir uns nicht verwundern sollen. Es gibt anderswo in der Bibel den Aufruf, dass man sich wundern soll. Aber hier wird gesagt, da soll man sich nicht wundern. Warum nicht? Eben über etwas, das eigentlich völlig klar sein müsste, muss man sich nicht wundern. Und zwar, wundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Also diese Welt, wo früher unser Zuhause war, das ist eine feindliche Gegend geworden. Und der Apostel erklärt, die Welt hasst euch. Es gibt also einen ganz klaren Kontrast zwischen dem Volk Gottes und der Welt, von der das Volk Gottes abgelehnt ist. Und dann der nächste Vers, vielleicht nochmals lesen.
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.
Jawohl. Israel in Ägypten war unter der Herrschaft des Todes. Alle Jungs sollten im Nil getötet werden. Also es war, kann man sagen, eine Kultur des Todes und der Todesangst. Aber herausgeführt in die Wüste ist es eben so, aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Und das zeigt sich als echt, weil wir die Brüder lieben. Das ist ganz wichtig, im ersten Johannesbrief geht es sehr betont darum, wie kann ein Mensch wissen, dass er wirklich errettet ist, wirklich ewiges Leben hat. Dazu können wir mal lesen, 1. Johannes 5, Vers 13.
Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.
Ja, dieser Vers ist ganz gewaltig, wenn man denkt, es gibt so viele, die sagen, wenn jemand behauptet, er sei errettet, er habe ewiges Leben, dann ist er hochmütig. Man dürfe doch nur hoffen, dass man vielleicht einmal errettet wird. Aber wenn jemand sagt, ich weiß das, das geht überhaupt nicht. Aber für uns ist der Maßstab das Wort Gottes. Und wenn Gott durch den Apostel Johannes, durch den Apostel der Liebe, uns sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, dann ist klar, die Bibel will, dass ein erretteter Mensch wirklich Gewissheit hat. Das ewige Leben ist sein gegenwärtiger Besitz. Er sagt ja nicht einmal, dass ihr wisst, dass ihr einmal ewiges Leben bekommen werdet, sondern er sagt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und jetzt könnte man den ganzen Brief mal in einem Zug durchlesen und die Stellen speziell markieren, wo Kennzeichen angegeben werden, die deutlich macht, dass man ewiges Leben hat, wenn das und das so ist. Und hier haben wir jetzt also einen Punkt, wenn hier gesagt wird, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Also, das ist auch ein Durativ, lieben. Im Griechischen werden ja mit den Verbformen die Tätigkeiten genau beschrieben, ob sie gesehen werden in ihrem Verlauf oder gesehen werden als Punkt oder als Resultat. Hier haben wir den Durativ, weil wir die Brüder gewohnheitsmäßig lieben. Ja? Das heißt nicht, wenn jemand mal ein Problem hat mit einem Bruder oder mit einer Schwester, dass er denkt, ich kann unmöglich ewiges Leben haben. Nein, aber wenn etwas im Herzen aufkommt gegen Geschwister, ja, dann muss man das eben verurteilen, in Ordnung bringen. Ganz im Sinn von 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber was der Apostel hier betont, ist eben das Gewohnheitsmäßige, dass das ein Menschen kennzeichnet, dass er die Gläubigen liebt und sich auch zu den Gläubigen hingezogen fühlt. Mehr als zu den Menschen dieser Welt. Ja, der Gläubige liebt die Gläubigen und die Ungläubigen, das ist klar. Aber zur eigenen Familie, zur Familie Gottes, fühlt er sich besonders hingezogen. Und das ist ein Kennzeichen von neuem Leben. Aber nicht das Einzige. Natürlich, es braucht dann auch die anderen Kennzeichen, die da im 1. Johannesbrief uns vorgestellt werden. Aber da merkt man, ich habe ganz klar die Seite gewechselt. Aus Ägypten hinaus in die Wüste. Vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und dann wird weiter erklärt, wer den Bruder nicht liebt, auch das als Durativ, fortdauernd nicht liebt, gewohnheitsmäßig nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist kein Gläubiger. Und das kann man mal erleben mit Leuten, die sagen, ich bin auch Christ. Aber man merkt, die fühlen sich eigentlich nur wohl in irgendwelcher weltlicher Gesellschaft. Und mit Christen und Gemeinschaft mit Christen, da fühlen sie sich gar nicht hingezogen. Und das ist genau der Punkt hier. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Das ist einer, der gar nicht hinübergegangen ist. Also im Tod ins Leben. Und dann wird grundsätzlich gesagt, jeder, der seinen Bruder hasst, und das auch wieder als Durativ, gewohnheitsmäßig, fortdauernd hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Und hier ist es hilfreich, in der Elberfelder gibt es bei bleibend eine Fußnote. Sehen die, wie die Elberfelder haben das?
Wohnend.
Ja, also da wird erklärt, oder wohnend. Und dieses Wort bleiben kommt ja im 1. Johannesbrief so oft vor. Also ständig haben wir dieses Wort. Und darum ist es wichtig, dass man das Wort gut versteht. Das ist das Wort Meno. Und das ist übrigens verwandt mit dem Wort für Wohnung. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und das Wort Wohnung bedeutet eben bleibe. Ja? Da, wo man zu Hause ist, da, wo man eben gewohnheitsmäßig anwesend ist. Und in dem Wort bleiben, das so oft im Johannesbrief vorkommt, da steckt also dieser Begriff des Wohnens, zu Hause sein, drin. Und da sagt Johannes, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich wohnend hat. Also es geht nicht um den Gedanken, dass er das ewige Leben vielleicht für eine gewisse Zeit hat und dann verliert. Nein, aber dass es in einem solchen Menschen eben nicht wohnt. Weil er eben nicht einer von denen ist, die aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind. Und das ist ein abgeschlossener Handel. Das ist nicht ein Prozess. Wir sind aus dem Tod ins Leben hinübergegangen, abgeschlossen. Und das erinnert uns an eine Stelle im Johannesevangelium. Ist das jemandem bei der Vorbereitung aufgefallen? Das ist ja auch sehr eindrücklich, diese vielen Rückbezüge aus dem 1. Johannesbrief zum Johannesevangelium. Ja, sehr gut, Johannes 5. Und du sagst auch noch den Vers. Sven, kannst du uns vorlesen, Johannes 5, Vers 24.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
Danke. Die gleiche Ausdrucksweise. Und wichtig ist hier zu sehen, wahrlich, wahrlich. Was steht da im Griechischen?
Amen.
Ja, da stehen gar keine griechischen Wörter, sondern im griechischen Text zweimal das Hebräische, Amen, Amen. Amen heißt wahrhaftig, wirklich, so ist es. Und konnte eben zur zur besonderen Bestätigung und Unterstreichung von einem Wort gebraucht werden. Und im Johannesevangelium haben wir 25 Verse, wo das doppelt vorkommt. Also insgesamt 50 Mal das Wort Amen in solchen Bestätigungen. Amen, Amen. Und jedes Mal, wenn das steht, also es lohnt sich, alle 25 Stellen herauszusuchen im Johannesevangelium, dann sagt der Herr etwas ganz, ganz besonders Wichtiges. Alles ist wichtig, was er sagt. Aber wenn er selber noch sagt Amen, Amen, dann ist es besonders wichtig. Und er sagt, wer mein Wort hört, also fortdauernd hört und glaubt, und dem glaubt, auch fortdauernd, gewohnheitsmäßig, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Sehen wir, es heißt nicht, er wird ewiges Leben bekommen, sondern das ist einer, der ewiges Leben hat. Also auf das Wort von Jesus Christus hören, gewohnheitsmäßig, und dem Vertrauen, der ihn gesandt hat, dem Vater, das ist jemand, der hat ewiges Leben, als gegenwärtiger Besitz. Und von ihm wird weiter gesagt, er kommt nicht ins Gericht. Du musst also nicht Angst haben, ich werde einmal verloren gehen. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das ist auch abgeschlossen. Das ist ein Übergang, der ist fest, der steht. Ja, und da nimmt Johannes also im Brief das wieder auf, was der Herr Jesus damals in Johannes 5 gesagt hatte, und macht damit klar, dass eben ein weiteres Kennzeichen, nämlich die Liebe zum Volk Gottes, ein Kennzeichen ist für die, die diesen Wechsel vom Tod ins Leben vollzogen haben. Und dann in Vers 16 wird gezeigt, diese Liebe zu den Gläubigen, die hat ihren Ursprung und ihr vollkommenes Vorbild in dem Herrn Jesus selbst. Lies du nochmals Vers 16.
Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.
Genau, da geht es also um die Hingabe für das Volk Gottes. Und ich habe letztes Mal gesagt, es würde sich lohnen, mal diesen Abschnitt im Voraus zu studieren und sich zu überlegen, wo haben wir die Parallelen zum vierten Buch Mose da drin. Außer diesem Kontrast, die Brüder, die Gläubigen, die Welt. Also wie dort Israel und die Wüste. Aber hier die Hingabe, wo sieht man das im vierten Buch Mose? So richtig klar und prägnant. Ja, Christoph? Aha. Was heißt es, für die Brüder das Leben hinzugeben? Das wird vielleicht gerade beantwortet, wenn wir jetzt meine Frage beantworten. Dann wird deine Frage beantwortet. Wo sehen wir das im vierten Buch Mose?
Der gebetet hat bei der Entführung der Potiphar zum Beispiel.
Ja, also Mose hat sich immer wieder, wenn das Volk sich aufgelehnt hat, in Liebe sich für das Volk eingesetzt, ja? Und das zeigt diese Liebe zum Volk Gottes. Jawohl, sehr gut. Und wenn wir nur schon denken an das erste Kapitel in 4. Mose. Und worum geht es dort? 4. Mose 1.
Volkszählig.
Volkszählung. Und zwar nicht eine ganz gewöhnliche Volkszählung, sondern worum geht es ganz konkret? Also es werden ja nicht alle, die zum Volk Gottes gehören, gezählt, sondern nur
die Musterung.
Musterung. Nur die, die zur Armee Israels eingezogen werden. Nämlich alle, männlichen Geschlechts ab 20 Jahren darüber. Die werden gezählt aus allen 12 Stämmen, außer dem Stamm Levi, der den Auftrag des Priesterdienstes bekommen hatte. Und darum wird der Stamm Josef hier doppelt gezählt, nämlich durch die zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Ja, also die Armee wird gezählt und es kommt dann, nachdem jeder Stamm durchgezählt ist, zum Total in 4. Mose 1, Vers 46, können wir gleich lesen, 45 und 46.
Und es waren alle Gemusterten der Kinder Israel nach ihren Vaterhäusern von 20 Jahren und darüber, jeder, der zum Heer auszog in Israel. Alle Gemusterten waren 603.550.
Ja, also mehr als eine halbe Million in der Armee. Und die hatten die Aufgabe, für das Volk Gottes hinzustehen und in den Kampf auszuziehen. Also das war mit Risiko verbunden. Und wie heißt das vierte Buch Mose in der englischen Bibel? Ja?
America's.
Numbers, ja? Numbers. Numbers, ja. Yeah. Which means?
Numbers.
Exactly. Very good, Brent. Ja, also Numbers heißt Zahl. Und er sagt, auf Englisch heißt das eben Zahl. Ja, und das geht zurück auf die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta. Die hat eben auf Griechisch übersetzt das Buch der Zählung. Weil das Volk hier gezählt wird in 4. Mose 1 und ganz am Schluss des Buches, nochmals, Kapitel 26, wird die Armee am Ende der Wüstenwanderung nochmals gezählt. Und übrigens gibt es einen kleinen Rückgang. Also in diesen Jahren der Wüstenwanderung, wo ja die ganze Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, wegen ihres Unglaubens nicht ins Land kommen sollte, sondern in der Wüstenwanderung sterben musste, da kommt es so heraus, dass es einen leichten Rückgang gibt. Aber auch da, 4. Mose 26, ein ganzes Kapitel, ausführlich wird nochmals die Zählung durchgeführt mit dem Total in 26, 51, 601, 601.730. Also, es geht um diese halbe Million, die bereit sein sollte, für das Volk Gottes in den Tod zu gehen, sich hinzugeben. Und wir haben dann auch eben Beispiele, wie die Armee gekämpft hat. Wo? In 4. Mose? Ja. 4. Mose 21, da gab es eben noch während der Wüstenwanderung eine Konfrontation mit den Kanaanitern schon, mit dem König von Arad. Arad ist ja ganz im Süden von Israel, in der Nähe vom Toten Meer. Ja? Und da gab es eine Konfrontation und Gott hatte verheißen in 21,3, und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Also die Armee Israels hat dann gesiegt gegen den König von Arad. Und im gleichen Kapitel geht es dann um den Kampf gegen Sihon, den König der Amoriter. Das ist Vers 23. Oder Vers 24, würde ich sagen. 21, Vers 24.
Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz, vom Arnon bis an den Jabbok, bis zu den Kindern Ammon. Denn die Grenze der Kinder Ammon war fest.
Ja, also dieser Sihon lebte ja noch jenseits des Jordans, in dem, was eigentlich nicht zum verheißenen Land Kanaan gehörte. Aber der hat Widerstand geleistet gegenüber Israel und die wollten nur durch sein Gebiet hindurchziehen. Und er hat das nicht erlaubt, sondern hat die Konfrontation gesucht und dann wurde er geschlagen. Und weiter haben wir den Kampf gegen Og, den König von Bashan. Das ist also jenseits, in diesem Gebiet jenseits des Jordans, aber weiter nördlich. Zum Beispiel die Golanhöhen gehören auch zu Bashan. 21, Vers 33.
Und sie wandten sich und zogen den Weg nach Bashan hinauf. Und Og, der König von Bashan, zog aus ihnen entgegen, er und sein ganzes Volk, zum Kampf nach Edrei.
Ja, und dann in Vers 35 wird gesagt, dass auch sie geschlagen wurden. Und weiter haben wir in Kapitel 31 den Kampf gegen Midian. Ja, warum habe ich das jetzt so ausführlich erwähnt? Weil das uns doch 5 Kapitel gibt, wo wir in 4. Buch Mose das Thema haben, Hingeben für die Brüder. Also, und das beantwortet die Frage von Christoph insofern. Das heißt nicht, dass wir alle in den Tod gehen müssen. Aber eben Hingabe, die ein Risiko sein kann. Die das Risiko nicht scheut. Und das wird hier ausgedrückt als Ausdruck der Liebe für das Volk Gottes. Reicht das als Antwort? Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich überlege mir, wie kann ich das umsetzen? Ich meine, das ist ein sehr radikaler Vers. Ich weiß schon, es heißt nicht unbedingt, dass man jetzt gleich Märtyrer wird, aber es ist trotzdem schon, frage ich mich so, was heißt das konkret hintereinander, wenn wir in der Gemeinde zum Beispiel.
Also, was heißt das jetzt konkret? Und du sagst, das ist ein radikaler Vers, aber das bedeutet ja nicht, dass man das Martyrium sucht, ja, mit einer Todessehnsucht. Nein, die Bibel, die zeigt uns nicht eine Haltung auf von einer Todessehnsucht. Auch wenn der Apostel Paulus natürlich sagen kann in Philipper 1, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Aber der Apostel Paulus, der immer wieder in Todesgefahren kam, hat nicht den Tod gesucht, aber er hat eben gewusst, wenn ich das Evangelium verkündige, dann kann mich das in Schwierigkeiten bringen. Und diese Schwierigkeiten wollte er nicht einfach vermeiden. Also kann das auch konkret bedeuten, wenn jemand den Ruf hat, nach Schwarzafrika zu gehen und er weiß, es gibt dort Malaria und noch ein paar Krankheiten dazu. Ja, dann ist es nicht ein Argument, das geht nicht, weil ich kann nicht mit einer Familie gehen, die kriegen sonst vielleicht mal alle Malaria oder Gelbfieber. Gut, dort kann man sich heute impfen, bei Malaria immer noch nicht. Ja, also das ist ein Hingeben. Also dass man eben bereit ist, auch einen Preis zu bezahlen. Und wir können das auch mit 2. Korinther 5 noch etwas illustrieren. Da geht es um Liebe und Hingabe für den Herrn. Und der Apostel Paulus sagt, als Antwort dafür, dass der Herr Jesus sein Leben für uns gegeben hat, gilt für uns 2. Korinther 5, 15.
Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Ja, also hier sagt er jetzt nicht, er ist für uns gestorben, dann sollen auch wir sterben für ihn. Obwohl auch das eben eine Option ist, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass eben die Hingabe an den Herrn kann bedeuten, Hingabe bis zum Tod. Aber hier sagt er ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben. Also die Lebenshaltung ist eine ganz andere. Dass man ganz für den Herrn lebt und das Letzte wäre dann, dass man sein Leben lässt. Und da können wir auf so viele Evangelisten und Missionare hinweisen, die wirklich bereit waren, ihr Leben einzusetzen für den Herrn. Sie haben nicht den Tod gesucht, aber es hat es dann schließlich doch bedeutet. Durch Krankheit oder auch eben durch Mord. Wenn man denkt an all die Missionare, die eben wirklich von denen, denen sie das Evangelium bringen wollten, umgebracht worden sind. Ja, und das ist alles in dem enthalten, hingeben. Ja,
Sven? Wie siehst du da Johannes 12, Vers 25? Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Ja, und wenn sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren.
Schlagen wir doch auf, Johannes 12, 25, und lies es doch nochmals vor.
Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren.
Ja, sehr gut. Und das ist diese Haltung in Bezug auf den Herrn, aber eben auch in Bezug auf das Volk Gottes. Und das bedeutet natürlich auch, dass man eben bereit ist, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um dem Volk Gottes zu dienen. Und das ist schon radikal. Und das kann eben Auswirkungen haben auf unsere ganze Lebensgestaltung und auch Feriengestaltung, wenn die Prioritäten ganz anders gesetzt werden.
Also, ja? Ich hätte da noch eine Ergänzung. Das ist eigentlich wie im Militär. Ich bin kein Militärkopf, aber manchmal muss ich schon ein bisschen noch Geschichten vom Militär erzählen. Im Militär ist es so, da bekommst du ein Aufgebot, da steht drin, Montag, 10 Uhr, die Ortschaft und die genaue Bezeichnung, da musst du erscheinen. So, das schränkt dein persönliches Verhalten schon mal ein und du musst dich dem unterziehen, dieser Ordnung. Und das ist ähnlich in der Gemeinde. Wir haben zusammen Gemeinschaft und da muss man sich unterziehen einer gewissen Ordnung. Die ist nicht mehr von mir alleine selbstbestimmt. Da muss ich mich unterziehen und da muss ich meinen Platz einnehmen. Jeder hat dann in seiner Einheit seinen Platz. Da kämpfen nicht alle. Da gibt es auch Leute, die kochen für die Mannschaft. Da gibt es Mechaniker. Die flicken die Gewehre, wenn sie kaputt sind und so weiter. Und das ist ja auch das Bild der Gemeinde. Da bekommt man vom Heiligen Geist die Zuordnung am Leib, wir haben das auch schon betrachtet und werden es noch betrachten im Epheserbrief. Du bist jetzt deine Hand oder du bist ein Fuß und da musst du deine Position einnehmen. Und da musst du dich dem ganzen Leib unterziehen. Und das ist schon ein Teil, da heute denkt man nicht mehr so in der Gemeinschaft. Heute schaut nur noch jeder für sich, was ist für mich das Beste, kann ich um 18 Uhr kommen oder kann ich um 20 Uhr kommen. Da gibt es manchmal fast Reibereien, wenn es um die Zeit geht. Aber das ist eigentlich ganz anders. Und dieses Bild sagt auch etwas aus darüber, dass man sich in der Gesamtheit dem unterziehen muss. Und Paulus sagte das dann auch, nicht wer mein Wille zählt, sondern der Wille des Herrn. Und das ist ganz eine schwierige Angelegenheit und da tun sich sehr viele sehr schwer. Das fällt mir auch nicht immer leicht, aber da muss man sehen, dass man nicht mehr seinen eigenen Willen vollständig durchsetzen kann. Wir sind nicht willenslos, aber wir müssen uns der Gemeinschaft unterziehen und das beinhaltet diese Hingabe auch.
Danke. Ich glaube, er hat laut gesprochen, war in der Nähe vom Mikrofon, kam das im Livestream rüber. Ich nehme es an. Vielen Dank. Und wir haben davon alle profitiert. Und jetzt Vers 17. Da wird es auch noch konkret. liest du?
Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
Ja, also da geht es auch nicht ums Sterben, sondern es geht hier ums Teilen, da wo es eben nötig ist. Und das erinnert ganz an Jakobus. Mhm. Mhm. Nämlich Jakobus, können wir gerade aufschlagen. Jakobus 2, da zeigt der Bruder des Herrn, wie echter Glaube aussieht, im Gegensatz zum Glauben, der tot ist. Liest du, Sven, Verse 14 bis 17.
Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch aber spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, an sich selbst tot.
Ja, also hier macht Jakobus klar, es gibt Christen, die sagen, ich glaube. Aber wenn der Glaube sich nicht auswirkt in den Werken, dann wird deutlich, dass dieser Glaube gar kein richtiger Glaube ist. Also es wird deutlich, dass das Menschen sind, die gar nicht errettet sind, sondern nur Bekenner sind. Also die sind nicht aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Und weiter sagt dann der Apostel, 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also er macht klar, der wahre Glaube ist nicht einfach ein davon sprechen, sondern ein Umsetzen davon. Da wird der wahre Glaube erkannt. Und das gibt eigentlich schon den Auftakt zum nächsten Abschnitt. Verse 19 bis 24, da haben wir dann die Parallele zu dem fünften Buch Mose. Und bevor wir das anschauen, überlegen wir uns, was ist das Besondere am fünften Buch Mose? Warum geht es dort? Und wie heißt das in der hebräischen Bibel? Dvarim, genau. Das heißt, das ist ja das Wichtige. Worte, ja, genau, Worte. Und zwar aus dem ersten Vers genommen, schlagen wir auf, 5. Mose 1. Und das gibt so im Kern immer das Thema des Buches an. Das ist fantastisch. 5. Mose 1, 1.
Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat, diesseits des Jordan, in der Wüste, in der Ebene, Suf gegenüber, zwischen Paran und Tophel und Laban und Haseroth und Dissahab.
Danke. Dies sind die Worte. Und der Ausdruck Worte heißt eben, wie Samuel gesagt hat, Dvarim. Und darum hat man in der hebräischen Bibel den Titel Dvarim, Worte. Und tatsächlich in diesem Buch geht es nach den 40 Jahren Wüstenwanderung. Das Ende wird beschrieben im vierten Buch Mose, in den letzten Kapiteln. Da lagert Israel noch einmal, bevor sie dann unter Josua, dem Nachfolger von Mose, ins verheißene Land hineingehen, über den Jordan. In der Ebene, heutiges Jordanien, in der Ebene auf der anderen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho, dort ist das ganze Millionenvolk gelagert und Mose hält hier 8 Abschiedsreden. Und die sind durch das ganze 5. Buch Mose wiedergegeben. Es geht also um die Worte. Und da wiederholt er die Gesetze, die Gott schon am Sinai gegeben hat, und erläutert, wie die nun auf die neue Situation im verheißenen Land angewendet werden müssen. Also er erklärt, jetzt habt ihr diese Gebote gehabt in der Wüste, jetzt geht ihr ins verheißene Land und da sind die Umstände anders. Und wie muss man dann diese Gebote umsetzen im verheißenen Land? Und darum geht es in diesem Buch ganz besonders um das Thema dem Wort Gottes gehorchen. Also das Wort Gebote, 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 das kommt 40 Mal etwa vor im 5. Buch Mose. Mitzvah, Einzahl, Mitzvot, Mehrzahl, Gebot, Gebote. Und etwa 50 Mal kommt das Wort Shamar vor. Und Shamar heißt beobachten, einhalten. Und das wird oft gerade gebraucht im Zusammenhang mit den Geboten. Die Gebote beobachten, die Gebote einhalten. Das ist Shamar. Und auch etwa 50 Mal kommt das Wort Shamar vor. Aber das ist das Wort für hören. Aber das gleiche Wort bedeutet eben auch gehorchen. Mhm. Ja, Kinder müssen ja zuerst hören und dann können sie gehorchen. Darum hängt das sehr eng miteinander zusammen. Im Hebräischen ist das ein Wort. Shamar, hören und dann auch tun, gehorchen. Ja, und jetzt kommen wir in diesem Abschnitt genau zu dem Thema, wenn wir zum Beispiel an Vers 5, Vers 22 denken in 1. Johannes 3. Und was irgend wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Das ist genau Gebote mit Zwot und halten, Shamar, halten, beobachten. Und dann nochmals, Vers 23, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Und nochmals, und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Nochmals Gebot. Und Vers 24, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm. Auch da wieder Gebote und halten, also beobachten. Da sehen wir schon mal einen sehr direkten Zusammenhang. Aber lesen wir jetzt mal den ganzen Abschnitt 19 bis 24.
Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgendwie erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.
Danke. Ja, jetzt habe ich gezeigt anhand der Verse 22 bis 24, wie es sich lohnt, zu achten auf Wörter, die immer wieder vorkommen, in einem bestimmten Abschnitt. Das haben wir gesehen, also das Wort Gebote kam da wie oft vor? Ja, man muss einfach durchzählen. Wie? Ich habe es fast gehört, aber nicht ganz. Dreimal. Viermal. Also Vers 22, weil wir seine Gebote halten. Dann 23, und dies ist sein Gebot. Und am Schluss von Vers 23, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und Vers 24, und wer seine Gebote hält. Ja? Viermal. Und so kann man eben herausfinden, was ist das besonders wichtige Thema in einem Abschnitt, wo liegt die Betonung? Es geht um das Thema Gebote, eben genauso wie im 5. Buch Mose. Und Gebote halten, also auch wie das wiederholt, halten, einhalten. Und jetzt in diesen Versen 19 bis 21, welches Wort fällt da auf, das so ständig wieder kommt?
Unser Herz.
Ja, Herz. Kommt wie oft vor?
Dreimal. Also 21 noch das vierte Mal.
Und ja, also Vers 19 zuerst, vor ihm unser Herz überzeugen. Und dann nochmals, dass wenn unser Herz, zweite Mal, uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, ja. Also irgendwie ist dieses Thema Herz da sehr im Vordergrund. Und es lohnt sich, wenn man die Bibel studiert, eben solche Begriffe dann anzustreichen. Da muss man nicht das ganze Wort unterstreichen. Es reicht zum Beispiel, wenn man den ersten Buchstaben unterstreicht. Und dann kriegt man nachher so eine Übersicht und sieht, Gott, hier haben wir eine Häufung, da geht es ums Herz, da geht es um die Gebote. Und jetzt auch wieder interessant, im fünften Buch Mose spielt das Thema Herz eine so große Rolle. Es kommt etwa 45 Mal vor. Und in 5. Mose 8 sagt Gott durch Mose, ich habe euch durch die Wüste geführt, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ja, unser Herz ist so ein schwieriges Ding. Es kann so zwiespältig sein. Und das wird auch hier gerade deutlich, wenn Johannes sagt, wenn unser Herz uns verurteilt. Also es kann sein, dass unser Herz uns verurteilt, wir fühlen uns irgendwie schlecht. Aber manchmal gibt es das auch, obwohl kein Grund dafür da wäre. Woher kommt das? Das kommt daher, dass eben unser Gewissen nicht ein absoluter Maßstab ist, nicht ein absoluter Kompass. Der muss immer wieder geeicht werden, und zwar am Wort Gottes. Und es kann eben sein, dass durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, das Gewissen eben so beeinflusst wird, dass es in gewissen Dingen alarmiert, wo das Wort Gottes sagt, da ist kein Alarm nötig. Aber das sind ja meistens Leute, die auch sehr gewissenhaft sind. Also es ist keine Ermutigung für solche, die so ziemlich locker vom Hocker über die Bibel hinweggehen. Aber es gibt solche, die sind sehr ernsthaft und erleben dieses Problem, wenn unser Herz uns verurteilt. Und man ist dann irgendwie in Not. Wie soll ich das jetzt beurteilen? Und dann ist es so ein Trost, dass der Apostel sagt, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Manchmal durchschauen wir auch nicht ganz genau, woher das jetzt kommt. Ja? Eben weil das Herz ist etwas ganz Unerforschliches. Ja, in Prediger 3, Vers 11 heißt es sogar, dass Gott die Ewigkeit ins Herz hineingelegt hat. Das bedeutet eben, dass der Mensch ganz grundsätzlich in seinem tiefsten Inneren ein Wissen und ein Empfinden hat oder eine Ahnung hat, dass es mit dem Tod nicht einfach aus ist. Es gibt eine Ewigkeit. Und es bedeutet auch, dass der Mensch im tiefsten eine Ahnung hat, dass es einen Ewigen gibt. Gott. Und so ist das Herz, unser Herz eigentlich, das so klein ist, doch irgendwie so groß. Da hat es Platz für die Ewigkeit. Und eben das Herz kann uns manchmal auch eben täuschen durch überzogene Gewissenhaftigkeit und sehr oft durch fehlende Gewissenhaftigkeit. Aber Johannes sagt, wir sind aus der Wahrheit. Und wir können unser Herz vor ihm überzeugen. Und wie geht das? Nämlich durch das Wort. Und darum spricht er nachher über die Gebote. Denn die Gebote zeigen, was Gott konkret will. Und was er genau vorschreibt, was richtig ist und was falsch ist. Aber darum ist dieses Thema Herz da so wichtig, ganz in Analogie zum fünften Buch Mose. und zeigt uns eben, dass Gott, auch wenn wir unsicher sind in der Beurteilung einer Sache, dass er darüber steht und er kann unser Herz zur Ruhe bringen. Darum sagt er in Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also wenn wir durch die Wahrheit des Wortes Gottes unser Herz eben korrigieren und ausrichten lassen, dann kommen wir zu dem Punkt, wo schließlich unser Herz uns nicht verurteilt. Und dann haben wir Freimütigkeit. Was bedeutet das Wort Freimütigkeit?
Freiheit zu reden.
Freiheit zu reden. Das ist genau die Bedeutung des griechischen Wortes. Also Freiheit zu haben, um zu sprechen und hier zu Gott. Gott ist absolut heilig. Wir haben gesehen, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm, wohnt in ihm, ist in ihm. Und da müssen wir eigentlich, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, nur erschrecken. Aber jetzt sagt er, wir können Freimütigkeit haben zu Gott. Das heißt, die Freiheit, zu Gott zu sprechen, in seiner heiligen Gegenwart. Das Wort kommt wiederholt vor im 1. Johannesbrief. Wir hatten das schon in Kapitel 2, 28, wo es um die Wiederkunft Christi geht. Liest du uns das nochmals vor? 2, 28.
Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft.
Ja, wenn man sich vorstellen würde, heute würde die Entrückung stattfinden, der Herr kommt. Wie wäre es dann? Müssten wir uns schämen über Dinge in unserem Leben, die wir nicht geordnet haben vor Gott? Oder haben wir dann Freiheit zu sprechen? Das ist der Punkt. Also, er sagt, bleibt in ihm, also pflegt diese andauernde Gemeinschaft mit dem Herrn und dann, wenn er kommt, werdet ihr Freiheit haben zu sprechen und werdet nicht beschämt bei seiner Ankunft. Wir müssen dann alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Und hier erklärt er, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn wir es also nach den Geboten der Bibel ausrichten, dann kommen wir so zur Ruhe und dann haben wir Freiheit zu Gott zu sprechen. Und dann sind wir eben auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn, mit seinen Gedanken, sodass dann eben unsere Gebete auch erhört werden können. Und was irgendwie erbitten, empfangen wir von ihm, weil es eben nicht törichte Bitten sind, sondern Bitten, die mit ihm übereinstimmen. Und das dritte Mal, Freimütigkeit, weiß jemand gerade wo? Ja, gut, 4 Vers 17.
Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt.
Das ist ein ganz gewaltiger Vers. Am Tag des Gerichts Freimütigkeit haben. Wie geht das? Ich habe das öfters in Evangelisationsvorträgen so erklärt, wo ich versucht habe, deutlich zu machen, wie heilig Gott ist. Und wenn wir einmal vor Gott stehen müssten und wir auf 1000, wie Hiob 9 sagt, nicht eins antworten könnten, ist ein erschreckender Gedanke. Einmal wird jeder Mensch Jesus Christus begegnen müssen. Ob bei seiner Wiederkunft oder einmal vor dem großen weißen Thron, wenn alle Toten ab Kain auferstehen werden zum letzten Gericht. Offenbarung 20 am Schluss. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen. Und dann habe ich versucht zu erklären, dieser Gedanke ist eigentlich erschreckend. Jesus Christus kommt wieder und wird einmal mit dieser Welt abrechnen. Aber das Wunderbare ist, wenn man Jesus Christus als seinen Erretter kennt, seinen persönlichen Erretter, Da muss man keine Angst haben davor. Weil, wenn ich einmal vor dem Richter stehen werde, und alle werden vor ihm stehen, sei es beim Richterstuhl Christi im Himmel, die Gläubigen, oder vor dem weißen Thron, Ungläubige, oder vor dem Thron des Gerichts, Matthäus 25, 31, wenn der Jesus bei seiner Wiederkunft alle, die noch leben, versammeln wird und sie richten wird, die Böcke von den Schafen scheiden wird. Aber wenn ich vor ihm stehen werde, weiß ich, der Richter auf dem Thron ist mein Retter. Mhm. Er hat alle meine Schuld selber getragen an seinem Leib auf dem Holz in den 3 Stunden der Finsternis. Er hat das Gericht Gottes erduldet und darum weiß ich, ich werde frei ausgehen. Nicht, weil ich mich so gut bemüht habe, sondern weil er alles gut gemacht hat. Und das sagt Johannes hier so. Hierin ist die Liebe Gottes, mit uns zum Ziel gekommen. Das heißt vollendet oder zum Ziel gekommen. Damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Dass, wenn wir einmal vor dem Richter stehen, sprechen können. Dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Er ist der Vollkommene, aber durch den Glauben wird jedem, der Jesus Christus als seinen Retter annimmt, die Gerechtigkeit von Christus geschenkt. So sagt das 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Gerechtigkeit Gottes wird durch den Glauben einem zugerechnet, als Geschenk. Und darum können wir dann Freimütigkeit haben. Keine Angst vor Gott. Und die Angst vor Gott ist ja das, was begonnen hat nach dem Sündenfall unmittelbar. Adam und Eva haben sich versteckt nach dem Sündenfall, als sie die Stimme Gottes im Garten hörten. Und Adam sagt, ich hatte Angst. Angst vor Gott und seiner Gerechtigkeit. Und diese Angst vergeht und wird ersetzt durch Freimütigkeit. Adam hatte keine Freimütigkeit, als Gott ihn ans Licht brachte. Aber dieses Wort ist also etwas ganz Grandioses. Diese 3 Stellen über die Freimütigkeit. Freimütigkeit zu Gott. Und dann wird noch etwas gesagt in Vers 24. Lies du den nochmals.
Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.
Ja, also das, was immer mit Präsenz übersetzt ist hier, wer seine Gebote hält, ist jedenfalls ein Durativ, also kontinuierlich, gewohnheitsmäßig, immer wieder hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, kontinuierlich wohnt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist gibt jemandem, der sich bekehrt hat, in seinem Herzen die tiefe Überzeugung, du bist ein Kind Gottes. Und das sagt der Apostel Paulus ganz ausdrücklich in Römer 8 mit anderen Worten, aber es ist gerade eben die Erklärung für unseren Vers. Können wir das aufschlagen? Römer 8, Vers 16.
Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Ja, und eine noch bessere Übersetzung wäre hier, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist bewirkt das also im Gläubigen, dass er die Sicherheit und die Gewissheit bekommt, ich bin ein Kind Gottes. Nun, Johannes hat ja seinen Brief geschrieben an Kinder Gottes. Und er spricht ja immer wieder darüber, die aus Gott geboren sind. Aber es ist ihm klar, dass es möglich ist, dass man aus Gott geboren ist, ewiges Leben hat und trotzdem unsicher ist. Und darum nochmals, Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Er hat seinen Brief geschrieben, um zu zeigen, was sind die Kennzeichen von jemandem, der wiedergeboren ist. Und er sagt nicht, das ist einer, der nicht mehr sündigt, der nicht mehr sündigen, nicht mehr fähig wäre zum Sündigen. Aber wir haben gesehen, er macht klar, das sind nicht solche, die in der Sünde fortdauernd leben. Er sagt ja in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das haben wir ja schon betrachtet. Also, es geht nicht um Vollkommenheit, aber es geht darum, diese Kennzeichen machen deutlich, das ist ein Kind Gottes. Und wie macht das der Heilige Geist, der eben bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind? Das ist nicht einfach etwas Mystisches, sondern das geschieht durch das Wort. Also der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, so wie es da geschrieben ist, dass jemand schließlich erkennt, jawohl, das trifft auf mich zu. Und so innerlich zur Ruhe kommt. Und das haben die Reformatoren genannt, das Testimonium Spiritus Sancti Internum. Die haben immer Lateinisch gesprochen, ja, weil das damals noch üblich war, so wie Englisch. Und dann haben sie gesagt, sola scriptura, allein die Schrift oder allein durch die Schrift, sola fide, allein durch Glauben und so weiter. Aber dann haben sie eben gesagt, dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist einem das innerlich bezeugt. Und da können wir noch zum Schluss etwas anhängen. In Römer 8, dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes, das ist nicht nur wichtig im Zusammenhang mit der Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, ich bin errettet, sondern für den Alltag. Römer 8, Vers 14, also kurz vorher.
Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes.
Danke. Geleitet werden, das ist auch wieder ein Durativ. Das heißt also, so viele durch den Geist Gottes gewohnheitsmäßig geleitet werden. Und da geht es um die Führung im Alltag. Wie weiß jemand, wen soll ich heiraten? Das sind so grundsätzlich entscheidende Entscheidungen im Leben, das prägt ja den ganzen weiteren Verlauf des Lebens, ganz grundlegend, zum Guten oder zum Schlechten. Wie kann man das wissen? Und weniger wichtig, aber auch ganz wichtig, welchen Beruf soll ich erlernen? Warum sage ich den Beruf weniger wichtig? Weil den Beruf kann man wechseln, die Frau nicht mehr. Das geht gar nicht. Aber eben ganz wichtige Entscheidungen, und dann gibt es auch ganz alltägliche, kleinere Entscheidungen. Aber wenn wir so in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, dann erlebt man eben dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes, auch in solchen Entscheidungen. Und da wird das Glaubensleben ganz konkret. Und wichtig ist aber, dass der Heilige Geist nie ein inneres Zeugnis gibt im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Ja, also ich hatte mal jemand in der Seelsorge, also zusammen mit meiner Frau, und die hat uns erklärt, ja, es sei ja schon klar, dass man nicht einen Ungläubigen heiraten dürfe. Aber sie hatte da Bestätigung durch einen Traum und sie hatte noch eine Bestätigung da, und darum war es ihr klar, dass in ihrem Fall war das ausnahmsweise richtig, dass sie diesen Moslem geheiratet hat. Pah, das geht überhaupt nicht. Der Heilige Geist widerspricht sich selber nicht. Also 2. Korinther 6 macht ganz klar, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das geht nicht. Und der Heilige Geist gibt nicht ein inneres Zeugnis und eine Bestätigung, die im Widerspruch wäre mit dem Wort Gottes. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber es steht natürlich in der Bibel nicht, dass ich Miriam heiraten sollte. Ja, und auch nicht so. 4. Mose 12, Miriam. Das ist sie. Ja. Nein, so geht das nicht. Das ist Wahrsagerei. Aber das Glaubensleben ist eben nicht Wahrsagerei, sondern wirklich die Realität. Der Heilige Geist wohnt im Gläubigen und gibt ein inneres zur Ruhe kommen. Im Blick auf meine Errettung und dann auch im Blick auf konkrete Entscheidungen, dass man innerlich zur Ruhe kommt. Und wenn diese Ruhe nicht kommt, dann sollte man nicht einen Schritt weitergehen. Ja? Ich weiß noch, ich war an einem Punkt, da haben wir gesagt, wie soll es weitergehen? Und soll ich mein Musikstudium weiterführen oder gehe ich zum Beispiel nach Kanada in die Wälder und übersetze die Bibel für einen Indianerstamm? Wäre ja auch nicht schlecht gewesen, oder? Aber ich bekam keine Ruhe. Und heute bin ich froh. Ja? Jeder bekommt seinen Auftrag und zu einem Indianerstamm, da mussten andere gehen und ich hatte wieder einen anderen Auftrag bekommen. Aber das ist doch wunderbar, der Herr gibt einem dann keine Ruhe. Und dann kann man so den richtigen Weg finden. Und das ist eben manchmal etwas, was längere Zeit braucht, eine innere Übung ist, aber das ist so wunderbar, dass das wirklich so funktioniert im Glaubensleben. Durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wollen wir hier schließen heute.